Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es tut mir leid, die eine Sache, über die alle wahrscheinlich reden wollen, ist das ja doch spektakuläre Top-14-Finale zwischen Toulouse und Bordeaux, das ja nun wirklich ein absolutes Highlight war. Leider war es in der vergangenen Woche so, oder in den letzten Tagen, dass zu unserem eigentlichen Aufnahmezeitpunkt aufgrund der, naja, doch fast 40 Grad, mein Aufnahmezimmer nicht unbedingt in einem klimatischen Zustand war, in dem ich mich für die anderthalb Stunden, zwei Stunden hier drin aufhalten wollte. Und dann sind uns leider die Terminkalender ein wenig an den Weg gekommen. Passiert. Deswegen gibt es heute ein kleines News-Update nur von mir und in der kommenden Woche reden wir dann in jedem Detail über das Finale, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Finale des Jahrhunderts war, aber über das spektakuläre Finale zwischen Toulouse und Bordeaux. Aber es gab ja auch genug andere Meister, die wir einmal ansprechen können und auch Vizemeister, und da fangen wir vielleicht einmal an, weil Niort, der Vizemeister der National 2 waren, sich im Relegationsspiel gegen das Stade Langonais durchgesetzt haben und damit in der kommenden Saison in der dritten Liga spielen. In der zweiten Liga hat sich Tim Menz in der vergangenen Saison auf der neuen bei Valence Romand nicht unbedingt durchsetzen können, in seinem dritten Jahr, zwei Jahre lang mehr oder weniger Stammspieler gewesen im dritten. Dann leider nicht mehr. Wir hatten gemutmaßt, nachdem ja sein Vertrag ausgelaufen war, dass er nach Rennes zurückwechseln wird. So ganz richtig lagen wir damit nicht, aber zumindest sehr fast. Er wechselt zu Niort, zu Michel Himmer. Und ich glaube, da haben wir einen Verein, den alle, oder sagen wir mal fast alle deutschsprachigen Rugby-Fans unterstützen können. Niort, fast alle, denn ich werde natürlich weiter das Orange und Schwarz von Narbonne hochhalten. Gibt dann eben zwei Spiele im Jahr, wo ich ein wenig objektiver sein muss. Aber das passiert. Ist ja eine schöne Sache trotzdem. Ne? Muss man ja auch festhalten, es ist ja eine schöne Sache. Nur halt nicht für mich. Von daher, ja, aber gut, wir lagen zumindest fast richtig. Und das ist doch auch schon mal was. Fast richtig ist halb gewonnen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist eine Sache, die kann Grenoble sicherlich nicht ganz so teilen. Aber ich mach mal einen Sprung. Wir haben einige Nachrichten aus dem Bereich der National und der National 2. Und zu Grenoble komme ich vielleicht am Ende. Fangen wir vielleicht vorher mal an mit generell die Frage. Jetzt haben wir schon zwei deutsche Nationalspieler in der National. Wie kann man die denn gucken? Ja, das ist eine gute Frage und die hat sich Gott sei Dank geklärt. Es wird ein wenig zentraler laufen. Es wird einen neuen TV-Partner geben, nämlich Rugby Web TV, die ja in der vergangenen Saison schon unter anderem die Halbfinalspiele und das Finale der National 2 und das Relegationsspiel übertragen haben. Die Spiele werden alle mit zwei Kameras übertragen, so wie es früher in der Pro D2 bei Eurosport auch der Fall war. Eine Kamera für Nahaufnahmen und eine für etwas für Weitbilder. Und dazu wird es an jedem Spieltag ein Galaspiel geben, das mit vier Kameras übertragen wird. Und richtig Kommentatorteam und allem drum und dran. Aber sehr schön, dass das etwas zentraler geregelt wird, ein bisschen einheitlicher geregelt wird. Die meisten Vereine haben ja bis jetzt auf eigene Hand oder auf eigene Faust irgendwas organisiert, nicht alle, muss man sagen, und eben auch in sehr unterschiedlicher Qualität. Also das war ja teilweise war es sehr professionell, wie Narbonne zum Beispiel, war sehr, sehr professionell. Auf der anderen Seite hatte man es wie bei Longon irgendwie gefühlt ein Handy-Stream, was dann ein bisschen wenig befriedigend war. Von daher ist das, glaube ich, jetzt ein guter nächster Schritt. Und mal gespannt, wie es weitergeht. Sind ja nicht die ersten Rugby Zone TV, die ja unter anderem auch die Übertragungsrechte für die URC hatten. Die gibt es ja in der Form gar nicht mehr. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen länger hält. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich hoffen würde, dass der französische Verband, der nur Ausrichter sind, das Ganze sichern finanziell. Ich meine, zum Vergleich, lange war es, bevor es dann zu The Zone gewechselt ist, mal schauen, wie das weitergeht, war es in der dritten Liga im Fußball ja über Jahre so, dass, dass der französische Verband die Übertragung über Gott, wie heißt denn dieser alternative Anbieter, der nicht YouTube ist, mit V, Vimeo ist das, ich glaube Vimeo, gesichert hat. Es hat halt die Plattform gegeben, um dann später woanders hinzugehen, und ich denke, das wäre gut. Ich meine, L'Equipe hat früher auch immer noch ein Spiel der dritten Liga oder der Federal übertragen. Wäre auch vielleicht schön, wenn das wiederkommen würde, weil es ja dann doch nochmal ein breiteres Publikum ist. Aber mal schauen, es ist ein Fortschritt. Ist es ein gigantischer Sprung? Nein, aber es ist ein Fortschritt. Und damit ist die Übertragung in den nächsten Jahren oder in der nächsten Saison, was französischen Rugby für ein deutschsprachiges Publikum oder für unser Publikum eigentlich vergleichsweise gut. Es war schon mal besser, keine Frage, vor allem als die Spiele damals alle noch auf Eurosport liefen. Die 6 Euro im Monat, die haben ja nichts gekostet, ne? Aber ist jetzt dann ein bisschen schwieriger, so die Drittligaspiele, wenn die dann wirklich auch weitestgehend auf YouTube laufen, weiter dazu die Pro-Didu-Spiele im englischsprachigen YouTube, muss man sich halt ein VPN organisieren, aber ich glaube, das ist durchaus machbar. Und wenn dann das gelegentliche Spiel der Top 14 auf TV Sankt dazu kommt, glaube ich, sind wir oder waren wir schon lange nicht mehr so gut abgedeckt, was französischen Rugby in Deutschland angeht. Und das ist ja ganz schön. Ich glaube, wir hatten auch noch nie so viele. Also eigentlich können wir dann fast 100% unserer Nationalspieler in Frankreich sehen. Ich meine, so schade wie es ist, dass wir in der kommenden Saison keinen Erstligaspieler mehr haben. Aber das heißt, wir können unsere beiden Zweitligaspieler sehen, wir können unsere Drittligaspieler sehen. Das ist doch, eigentlich können wir damit glücklich und zufrieden sein. Ich bin es in jedem Fall, aber ich bin auch mit sehr wenig zufrieden. Was auch nicht unbedingt immer der beste Ansatz ist, aber es ist, wie es ist. Bin sehr wenig zufrieden. Auch ein guter Übergang zu Nizza. Weiß gar nicht, warum, mit wenigstens selten zufrieden, aber eine maue Saison. Immerhin, sie sind nicht der erste Verein, die sich rebranden nach einem Abstieg. Carcassonne zum Beispiel haben es ja auch gemacht, haben das Logo geändert. Nizza haben Namen und Logo geändert. Aus dem Stade Niçois wird Nizza Rugby. Nizza, wie ihr euch sicherlich denken könnt, der provenzalische Name der Stadt Nizza. Ja, also kann man sich, glaube ich, herleiten. War ja schon lange der Slogan des Vereins. Stadt Isise, was auch immer, war es Issa Nizza, was ich eigentlich sehr schön fand. Ich meine, es ist ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, es ist natürlich auf der eine Art und Weise ein guter Weg, sich von der vergangenen Saison zu distanzieren, die ja dann doch wirklich mau war. Gut, erste Zweitligasaison seit dieser Instanz des Vereins gab ja dann doch so einige. Aber ja, ich meine, es ist schon. Also ich find's ehrlicherweise mau. Man distanziert sich von der vergangenen Saison. Ich verstehe auch, neues Präsidium, neue Eigentümerstruktur. Man will zeigen, es ist eine neue Ära angebrochen und jetzt geht's los. Und wobei das ja der Slogan von Straßburg ist, aber eine gewisse Aufbruchsstimmung, ein Neuanfang, was ja alles nicht verkehrt ist, aber ehrlicherweise finde ich's mau. Ich meine, es ist eine. Ich bin auch nicht hundertprozentig objektiv, natürlich ist es kein Verein, zu dem ich irgendwie eine große Bindung hätte, und wenn, haben sie sich in den letzten Jahren bei mir nicht beliebt gemacht. Aliger, glaube ich, jeder, der den Podcast schon etwas länger hört, ist kein Mensch, den ich schätze. Im Gegenteil, und ich muss auch ganz offen sagen, mit allen Spielern, mit denen ich geredet habe, die unter seiner Regentschaft gearbeitet haben, ist ja bis jetzt wenig Positives bei rumgekommen, muss man auch sagen. Und eigentlich reicht auch jeder Zeitungsartikel, den man jemals über ihn gelesen hat, um zu wissen, dass das nicht unbedingt ein Sympathieträger ist. Aber sei es drum, darum soll es ja nicht gehen, es soll um Nizza gehen, es soll um den Verein gehen. Und immerhin die dritt- oder viertgrößte Stadt Frankreichs, die Nizza hier nun mal ist. Wir haben immer wieder drüber geredet, Nizza ist eine unglaublich teure Stadt, unattraktiv dahingehend oder finanziell unattraktiv für viele Spieler, den größeren Anteil ihres Gehalts einfach für, also entweder die Spieler, die den größeren Teil ihres Gehalts für Mieten ausgeben müssen oder eben der Verein, der sich selbst damit trockenblutet, und eben auch keine Sportstadt in dem Sinne. Auch das OGC Nice, die ja nur kein gigantisch großes Stadion haben für diese Bevölkerungsgröße, kriegen das nicht wirklich voll, nicht ansatzweise. Ja, es gibt noch Volleyball, es gibt noch Handball, aber das sind auch jetzt nicht unbedingt Vereine, wo man sagt, also da strömen die Massen hin, ist jetzt nicht wie Montpellier, wo, oder sagst du ja gut, Fußball und Rugby haben nicht unbedingt die Publikumszahlen, aber Handball läuft, ne? Nee, ist in Nizza nicht unbedingt der Fall, Nizza ist keine Sportstadt. Ich meine, das Einzige, was in Nizza wirklich irgendwie Publikum anzieht, ist der Triathlon. Das ist dann gut, vielleicht ist es dann auch einfach eine Triathlon-Stadt, aber Nizza Rugby, weißes Logo mit dem roten Adler, sieht irgendwie sehr stark aus wie das Logo der Stadt Potsdam. Oder das Logo vom SC Potsdam auch. wo wir dann schon wieder fast bei Volleyball angekommen wären, aber gut, ich find's mau, wenn ich ehrlich bin. Ich find's sehr, sehr mau. Mau ist auch der Umgang mit Spielern und Trainern. Üzer Kassim verlässt ja Bayonne und wurde auf den Social-Media-Kanälen von Nizza schon angekündigt. Wie auch immer. War ich ein bisschen überrascht. Es brodelt bei Üzer Kassim oder bei diesem Transfer schon seit einer Weile. Ich habe gehört oder mir wurde zugetragen, dass er sich wohl im Wechsel gegen zu Nizza entgegenstellt. Er hat einen Vorvertrag unterschrieben, aber da waren die Konditionen wohl noch relativ unklar. Es geht wohl darum, dass das Großteil seines Gehalts gar nicht als Gehalt ausgezahlt werden soll, sondern als irgendwelche Tricksereien mit Rente und mit Arbeitslosenversicherung, also mit der Chômage, wie es ja durchaus in vielen Fällen und vielen Amateurvereinen üblich ist, aber ist er wohl nicht so glücklich mit, was ich nachvollziehen kann, dass er das gar nicht als Gehalt kriegt und er stattdessen wohl lieber zu Nizza oder Oyonnax wechseln würde. Muss mal schauen, Nizza steht auf die 200.000 Euro Ausstiegsklausel aus dem Vorvertrag. Ich bin echt gespannt. Vorverträge haben immer so einen feinen Beigeschmack. Es gab einige Zeit, wo Vorverträge gar nichts mehr wert waren, also nicht mal mehr das Papier, auf dem sie geschrieben waren. Hat sich jetzt wieder so ein bisschen stabilisiert. Aber ich bin echt gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Verein wie Oyonnax oder Biarritz auch zumindest diese Ausstiegsklausel anteilig übernehmen würden. Aber das muss man schauen. Aber wir sind dann jetzt schon wieder, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mich sehr bestätigt fühle in meiner, gut, ist vielleicht auch Confirmation Bias, aber ich fühle mich sicher sehr bestätigt in meiner Einstellung gegenüber den aktuellen oder der Vereinsführung von Nizza. Dieser ganze Umgang wirkt schon wieder sehr, wie ich es mal neudeutsch, shady nennen darf, sehr zwielichtig, sehr tricksrein. Ich meine, die National, und da kommen wir auch gleich bei einem anderen Thema noch zu, es ist jetzt nicht unbedingt eine Liga, wo man mega viel Geld verdient, es ist keine Liga, in der man reich wird, gerade nicht als Verein, es kostet sehr, sehr viel Geld, hast auf der anderen Seite aber nur bedingt viele Einnahmen, vor allem für eine Stadt wie Nizza oder für einen Verein wie Nizza, die muss man schauen, sie hatten in den letzten Drittliga-Jahren hatten sie einen Zuschauerschnitt von 800 bis 1200. Sponsoren haben in Nizza sehr viele andere Möglichkeiten. Ist nicht unbedingt die lukrativste Einnahmequelle. Stadion ist ja nicht, also wird sicherlich ausgebaut und wird umgebaut. Die Pläne stehen. Wann genau das passiert, ist so ein bisschen unklar. Aber ist jetzt nicht unbedingt so, dass du hast keine großen VIP-Pakete, die du verkaufen kannst, trotz neuem Zelt in der letzten Saison. Muss man schauen, ne? Aber das rechtfertigt halt trotzdem nicht irgendwo diese Unehrlichkeit in der Vertragserstellung. Weil das sind Dinge, die kann man ja durchaus kommunizieren. Und dann findet man ja Lösungen. Aber nach allem, was ich gehört habe, oder was heißt nach allem, was ich gehört habe, nach dem, was ich gehört habe, ist es halt nicht kommuniziert worden. Das ist dann eben halt erst beim Lesen des Vertrags aufgefallen. Und da war er dann natürlich nicht mehr begeistert. Ja, kann man ja sehr nachvollziehen. Ja, aber Ligen, in denen man nicht reich wird, ist ein gutes Stichwort. National 2, eine Pleiteliga, sondergleichen, in den letzten Jahren nicht unbedingt mit oder problemlos vonstatten gegangen. Haben wir in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger gehabt, weil halt so viele andere Vereine abgestiegen werden mussten. Was ja wirklich bitter ist. Ja, und entsprechend die kommende Saison kündigt sich schon ja schwierig an. Es sind die gleichen Baustellen, die schon seit einer Weile brodeln. Die gleichen Vereine, die sich schon in den letzten Jahren beschwert haben über mangelnde Unterstützung bei Fahrtkosten, also Orchelin-Mazon, die sich jetzt auch wieder beschweren, Florence Osch und eine Mazon, die ja nur aus administrativen Gründen nicht abgestiegen sind. Aber der einzige deutsche Nationalspieler, den wir nicht TV sehen können, Mathieu Ducot, La Maison, die ja, etwas überraschend im Pool 2 der National 2 gelandet sind, zwei Pools, was geografisch etwas überraschend ist. In Pool 2, also wir reden hier von drei Vereinen, die allesamt deutlich näher am Baskenland sind als Katalonien, sagen wir es mal so, alle im Südwesten angesiedelt, Manelan-Amazon tief in den Pyrenäen unten, Florence und Osch, beide, ja, gerade so Okzitanien, aber auch wirklich nur gerade so. Gut, Osch schon, Gers, aber etwas überraschend, dass man in einem Pool landet mit dem Stade Metropolitain, was in Lyon ist, mit der Servette Genève, mit Rumilly, was ja auch direkt vor den Toren von Genf liegt, mit Vienne, was auch im Großraum Lyon liegt, genauso wie Mâcon, und eben nicht im Pool 1, wo sie geografisch durchaus näher liegen würden, bei Anglet, Moléon, Grolet, Langon, Salle, Tiros, Marmande, wirkt etwas überraschend. Also sie reden von einem Plus an Reisekosten, das sie im Vergleich zu dem anderen hätten, von 180 bis 220.000 Euro, was ich mir vorstellen kann. Die meisten Spiele, die sie in Pool 1 hätten, hätten sie am selben Tag machen können oder an einem Tag machen können. Bei den meisten Spielen in Pool 2 werden sie reisen müssen über Nacht und übernachten. Und dann fragt man sich schon, warum nicht zum Beispiel zumindest Orléans und Drancy-Saint-Denis im Pool 2 sind, die deutlich näher dran wären. Und dafür hätte man zumindest irgendwie, weil zumindest Lannemason gibt im Pool 2 überhaupt keinen Sinn. Ich meine, am Ende sollten sie sich wahrscheinlich nicht beschweren, weil, oder können sie sich wahrscheinlich nicht beschweren, weil, dass sie nicht abgestiegen sind, ist ja eigentlich schon geschenkt genug, aber es ist trotzdem natürlich überraschend. Ich meine, die eine Sache sind die höheren Kosten, wie gesagt, 180 bis 220.000 Euro, die da beziffert werden, halte ich für realistisch. Reisekosten hat der französische Verband in den letzten Jahren so 50 bis 60.000 Euro abgedeckt, was immer noch viel ist, ne? Versteht mich da bitte nicht falsch, aber ist schon immer noch eine Summe, die da auf die Vereine zukommt. Und auf der anderen Seite kannst du dir natürlich vorstellen, wenn Lannemason gegen Anglet Moléon oder Saint-Jean-de-Luz spielt, ne, da ist das Stadion voll. Da kommen die Leute. Aber es juckt Leute in Lannemason halt nicht, wenn das Stade Metropolitain kommt. Oder Genf. Ne? Da fehlt ja jeglicher Bezug für die Fans. Das ist halt, Lannemason fehlen im kommenden Jahr 4 Derbys, die sie sonst gehabt hätten. Und da kann ich dann natürlich, da kommen, es sind da natürlich auch, ich weiß nicht, ob das denn jetzt ökonomisch korrekt ist, wenn man von verpassten Opportunitätskosten redet, oder von Opportunitätskosten redet. Es ist natürlich schon, ja bitte, sind doch nicht die einzigen Vereine, die sehr unglücklich sind mit ihrer Poolanteilung. Grisson in der F1 sind sehr, sehr unglücklich, dass sie bis oben nach Annecy fahren müssen. Was ich auch verstehen kann, es gibt einige Vereine, die wirklich unglücklich mit der Poolaufteilung sind. Und gerade auf dem Niveau Federal, also ab 5. Liga, muss ich schon halt ganz offen sagen, dass ich die Poolaufteilung auch wirklich nicht ganz nachvollziehen kann. Also da, ja, es erschließt sich mir halt nicht. Wenn man jetzt gar nicht über Geld reden würde, könnte man natürlich sagen, ja, auch soll sich freuen, einen viel einfacheren Weg als diesen bis ins Halbfinale können sie gar nicht kriegen. Stimmt vielleicht sogar, aber ist, ja, kann so einem kleinen Verein halt natürlich wirklich das Genick brechen. Ne? Und da muss sich der französische Verband echt Gedanken machen, ob das die Richtung ist, die man weitergehen möchte. Aber positive Nachrichten, eine habe ich rausgesucht, weil die anderen Nachrichten ja auch nicht viel besser werden, die letzte, die danach kommt. Auch kurz die Amateurmeister einmal noch mit auflisten, oder nicht alle, aber zumindest einige. Über Rennes haben wir schon geredet. In der F1 hat Tiros die Meisterschaft geholt gegen Drancy-Saint-Denis. Wir haben auch schon drüber geredet. In der F2 ist K.O. Meister geworden. In Zentralfrankreich, ein bisschen nördlich von Agen. Gegen den US Vinay haben sie den Meistertitel geholt. In der F3 hat sich Saint-Claude gegen Rodez durchgesetzt. In der R1 hat sich Valréas gegen Saint-Céré durchgesetzt. Und in der Régionale 2, da ein spezielles Shoutout an einen ehemaligen Verein von mir, der Dionton Fleury-Salle-Courson, hat sich den Meistertitel geholt gegen die US Espoirs aus dem Béarn. Und in der Régionale 3 hat sich Jerkaqueren, der nun nicht in der dritten Liga antreten durften oder konnten, aus finanziellen Gründen, die anstattdessen in der R3 angetreten sind, also der, was ist das, 5., 6., 7., 8., 9., 10. Liga, haben sich gegen Lyon-les-Béziers durchgesetzt. Ein, ja, nicht unbedingt der Meistertitel, den sich die Fans sicherlich erhofft hatten, sicherlich aber auch ein sehr erwartbarer Titel, weil auch wenn sie mit oder nicht mit dem Profikader angetreten sind, ist es natürlich trotzdem ein Kader, der deutlich über dem liegt, was auf diesem wirklich strikten Amateurniveau sonst auf dem Feld ist. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, es gibt auch negative Nachrichten, die ich trotzdem am Ende noch anbringen muss. Und das sind sicherlich eigentlich auch die, ja, vielleicht mit dem Vereinswechsel von dem Menzel, die größten des Wochenendes. Dass, ja, Grenoble eine recht heftige Strafe bekommen hat für die Situation nach dem Relegationsspiel gegen Perpignan, nach dem verlorenen Relegationsspiel gegen Perpignan. Dort zur Erinnerung, wir haben darüber geredet, ist es zu einer kleinen Schlägerei auf dem Feld nach dem Spiel gekommen zwischen Fans, wo es einen kleinen Polizeieinsatz gab. Muss am Ende immer noch sagen, dass es ja sehr, sehr unschön und nichts, was wir im Rugby sehen wollen und nichts, was wir im Rugby oft sehen, aber auch nicht der gigantische Zwischenfall, zu dem er manchmal gemacht wird. Aber ja, unschön und darf nicht passieren. Und 25.000 Euro Strafe fände ich auch vollkommen angemessen. Die müssen sowohl Grenoble als auch Perpignan zahlen. Finde ich voll in Ordnung. Aber etwas übertrieben finde ich die Stadionsperre für Grenoble und auf Bewährung für Perpignan. Die dürfen das erste Heimspiel im eigenen Stadion spielen, weil sie eben das Auswärtsteam waren und die Verantwortung bei Grenoble gelegen hätte. Aber Grenoble muss das erste Heimspiel der kommenden Saison 75 Kilometer vom Stade des Alpes entfernt spielen. Und da sind verschiedene Dinge, die reinspielen. Die eine Sache ist natürlich höhere Kosten, geringere Zuschauerzahl, Kosten, weil sie in andere Stadien mieten müssen, Einnahmen, die ihnen entgehen. Das ist alles die eine Sache. Und darüber hinaus spielt natürlich noch mit rein, dass sich der FC Grenoble und der Grenoble Foot, oder der Verein Grenoble Foot, der Zweitliga-Verein, der Fußballverein der Stadt, sich aktuell in einem Konflikt mit der Stadt befinden, wo es um die Mietkosten geht. Die Verantwortung für das Stadion lag die letzten Jahre, oder die Betreibergesellschaft gehörte in den letzten Jahren den beiden Zweitligavereinen. Und sie sagen, sie zahlen viel zu viel Geld dafür und die Stadt müsste mehr zahlen. Die Stadt sagt sich, nö, warum sollen wir denn mit öffentlichen Geldern hier eure privaten Gewinne stützen? Und das ist angemessen und das, was wir zahlen, das andere Städte zahlen auch nicht mehr. Und am Ende heißt es hinter vorgehaltener Hand, naja, erstens, Grenoble, ihr habt ein zweites Stadion. Das Lestigiere ist klein und ein bisschen runtergekommen, aber das wolltet ihr ja eh renovieren als Trainingszentrum. Und dann spielt halt da, wenn es euch nicht passt. Weil am Ende sitzen sie am längeren Hebel. Es gibt nur das Stadion. Und die beiden Vereine, wenn sie denn weiter auch professionell im Niveau spielen wollen, müssen dort spielen, weil es gibt nicht wirklich Alternativen. Also es ist jetzt nicht so wie in Montpellier, wo ein Moderator sagt, naja, dann spiele ich halt woanders. Und ich meine, BC ist die offensichtlich oder ist die naheliegende Antwort, ist relativ nah, also ist eine halbe Stunde mit dem Auto, wenn überhaupt. Du könntest die 20 Minuten, die es auf der Autobahn braucht, bis Nîmes fahren, wo ja ein neues Fußballstadion gebaut wird, wobei ich gar nicht weiß, ob das immer noch gebaut wird, aber wurde zumindest mal angefangen zu bauen, das alte abzureißen, das neue zu bauen. Vor allem Fußballverein, der mittlerweile in der vierten Liga spielt. Damals waren sie noch erstklassig, als es entschieden wurde. Dann sind sie in die zweite Liga wieder zurück abgestiegen. Sind mittlerweile viertklassig. Auch das wäre vielleicht eine Option, um die sich Nîmes vielleicht offensiv bemühen würde. Und wenn es ganz hart auf hart käme, wäre man innerhalb von 45 Minuten immer noch in der Bonne. Man hätte auch ein Fußballstadion, das frei wird, weil ja auch der Fußballverein von Montpellier, der auch in die zweite Liga abgestiegen ist, auch ein neues Stadion baut. Das heißt, auch ein Fußballstadion würde frei. Ich sage nur, Montpellier hätte Möglichkeiten. Die hat Grenoble nicht. Das sehen wir jetzt gerade, wenn man sich die Karte aufmacht, wohin sie denn ausweichen können. Und die Alternativen sind gar nicht mal so gut. Wenn ich das so offen so sagen darf. Wenn man sich einmal anguckt, wo könnten sie hin? Ich muss gerade mal auf der Karte wieder gucken, wo Grenoble ist. Die wahrscheinlichste Option ist, oder sagen wir, das Problem sind die Alpen. Die sind halt das große Problem, Grenoble mittendrin. Und auch wenn die Distanzen teilweise nicht so groß sind, brauchst du trotzdem eine Weile, um hinzukommen. Oder kannst halt wirklich nur entlang der Autobahn fahren und dann irgendwie hinkommen. Und Grenoble sitzt halt so, ja, sitzt an der Autobahn, hat mehrere um die Ecke, aber Chambéry ist aktuell die wahrscheinlichste Option. Ein neues Stadion mit einer relativen Größe, die für so ein Spiel wahrscheinlich ausreicht. Auch kein Ligakonkurrent. Valence, auch eine Option, aber das Stadion wird umgebaut, ist auch nicht so doll mit der Laufbahn dazwischen aktuell noch und wie gesagt, wird aktuell umgebaut und renoviert. Bourgoin ist auch schon wieder eine Ecke entfernt. Lyon, Ecke entfernt oder zu weit entfernt für einen regelmäßigen Spielbetrieb. Sagen wir das in jedem Fall, sowieso alle von denen für einen regelmäßigen Spielbetrieb. Wobei, müsste mal googeln. Grenoble bis Chambéry. Ich würde sagen, halbe Stunde, ja, okay, ja gut, mindestens eine Stunde, nehme ich alles zurück, ist schon halt nicht doll, ne? Wenn man guckt, Valence ist auch eine Stunde, Lyon ist dann anderthalb Stunden ungefähr. Das ist alles zu weit weg für einen regelmäßigen Umzug oder für einen dauerhaften Umzug. Auch nur für einen semi-dauerhaften Umzug. Und da sitzt die Stadt natürlich an einem deutlich längeren Hebel. Und das spielt er jetzt mit rein und die Stadt wird sich sicherlich so insgeheim vielleicht ein bisschen ins Fäustchen lachen, dass sie sagen, nein, haha, jetzt habt ihr ein Praxisbeispiel für das, was sie sagen, und wenn ihr in einem tollen Stadion spielen wollt, dann müsst ihr eben ein bisschen mehr dafür zahlen. Jetzt ist die andere Seite der Medaille natürlich, dass das Stadion einfach für die beiden Vereine, die da drin spielen, vollkommen überdimensioniert ist. Ich bin zumindest persönlich immer der Meinung, dass du ein Stadion nicht für das eine Mal, dem du es ausverkaufst, konzipieren solltest, sondern prinzipiell so, dass es regelmäßig voll ist und nicht nur irgendwie einmal im Jahr. Aber das Stadion ist ja nun mal da. Daher muss man damit halt auch arbeiten. Aber gut, zu all dem ein bisschen mehr. Wir besprechen in der kommenden Folge das Top-Kartos-Finale. Wir werden danach auf die drei oberen Ligen der französischen Rugby-Pyramide zurückblicken, Saisonrückblick machen und einen kleinen Ausblick aufs kommende Jahr wagen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Teamwünsche, News für uns habt, schreibt es uns gerne entweder als E-Mail an info@bleublancrugby.de oder eine Instagram-Nachricht an bleublancrugbypod. Wir werden über die Sommerpause jetzt sicherlich wir werden weiter Folgen machen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt wie in der aktuellen Woche ein bisschen schwierig wird. Oscar hat, wie ihr wisst, den Verein gewechselt, muss umziehen, eingewöhnen, Saisonvorbereitung. Ich habe auch zumindest ein paar Tage Urlaub. Von daher, die Folgen werden kommen, nur eben vielleicht nicht wie sonst üblich auf den Mittwoch späten Abend, sondern eben mal einen Dienstag, mal einen Donnerstag. Das müssen wir mal schauen. Mittelfristig werden wir im Laufe der Saison dazu übergehen, dass wir die Folgen auf den Sonntagabend aufnehmen. Das wird sicherlich so ab Oktober, November passieren. Der September ja dann auch wieder ein Thema ist, da bin ich ja dann auch wieder im Urlaub. Mache meine alljährliche Tour de Rugby. Daher müssen wir dann sowieso mal schauen. Auch da, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, wie man das umsetzen sollte. Ich habe ein paar Ideen, wie ich das umsetzen möchte in diesem Jahr. Aber falls ihr da Ideen oder Wünsche oder Vorschläge habt, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese etwas improvisierte News-Folge gefallen hat. Und wir hören uns in der nächsten Woche mit dem Finalrückblick. Und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.